Radio Oldtimer Specials.
Liebe Hörer von Radio Oldtimer, Sie hören einen Mitschnitt von der Automechaniker Academy 2018 zu dem Thema der Old- und Youngtimer-Markt heute und morgen. Es diskutieren Franz Bergmüller, Vorstand Württembergische Versicherung, Harald Schomburg, Inhaber Oldtimer-Botschaft, Christian Steiger, Chefredakteur Autobild Klassik, Martin Stromberg, Geschäftsführer Klassik Data und Professor Paolo Tominelli, Professor für Designkonzepte an der Fakultät der Kulturwissenschaften der Technischen Hochschule Köln, über die Preisentwicklung in der Oldtimer-Branche, dem Ikonenpotenzial aktueller Fahrzeugdesigns und über Klassiker als Kapitalanlage und über die Sinnhaftigkeit der Erhaltung von Oldtimern. Hören Sie jetzt Teil 2.
Ich glaube auch, dass wir tatsächlich, die wir Oldtimer-Zeitschriften machen in den vergangenen Jahren, kollektiv auch einen Fehler gemacht haben. Wir haben, glaube ich, das Wort Garagengold wirklich überstrapaziert, bis wir es alle inklusive unserer Leser auch nicht mehr hören konnten. Und ich denke, zu den wichtigsten Aufgaben im Moment zählt für uns auch klarzumachen, dass der durchschnittliche Oldtimer eben keine 170.000 Euro oder mehr kostet, sondern 17.000 Euro kostet, wenn ich da die korrekte Zahl habe. Ja. Und dass wir eben keine Poser sind, denen die Knete aus der Tasche läuft, sondern dass wir eine Form von praktiziertem Denkmalschutz betreiben und gewissermaßen auch einen kulturellen Dienst an einem Land, das groß und wohlhabend geworden ist, durch das Auto. Ja, und ich denke, das wird die Zukunftsaufgabe sein. Und nicht das Wort Garagengold oder Investment oder Rendite mit Oldtimern.
Ich würde das gerne noch kurz ergänzen, weil es bei mir im Laden faktisch jeden Tag stattfindet. Da kommen eine Menge junge Leute rein. Also ich habe angefangen, mich von diesem Porsche-Hype zu lösen, den man zwangsläufig hatte, wenn man in dem Geschäft war. Auch weil ich schlicht und ergreifend ein bisschen die Schnauze voll hatte von dem, was da so alles reinkam. Und bin auf 90er-Jahre-Fahrzeuge gegangen. Ende 80, Anfang 90, Corrado VR6. Was für ein wundervolles Auto. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt bist du den gefahren, ein halbes Jahr, jetzt verkaufst du den. Da kamen junge Leute rein, 25, voll fit, in Kenntnis dieser Fahrzeuge, Lust am Autofahren. Ich kriege heute noch Bilder und Kommentare, wie toll das fährt. Und darüber haben sich auch wieder Kontakte aufgebaut. Also das ist eine ganz vitale Szene, die aber eben nicht 50, 60, 70.000 Euro haben, das ja auch eher normal als 2 Millionen, aber die eben für 10, 12, 15.000 Euro so ein Auto kaufen und das pflegen und hegen und benutzen. Und die benutzen das wirklich und die halten das am Leben und pflegen das und halten auch den Kontakt. Und das finde ich eine ganz schöne Sache und die macht mir sehr viel Hoffnung, dass das weitergeht. 190er Mercedes, ganz interessante Szene. Aber und zwar nicht nur 16 Ventile.
Das ist allerdings ein großes Problem und die Frage ist, wie pflegen wir diese Kultur, wie bewahren wir auch diese Dimension des Marktes, weil eins muss man sagen, wir haben jahrzehntelang gesagt, mein Gott, die Automobilindustrie hat kein Interesse, die unterstützt das Phänomen Oldtimer nicht. Und Sie da, seit die Automobilindustrie das unterstützt, ist das Schlimmste eingetreten. Ich meine, ich habe meinen letzten Mercedes abgegeben, weil sie über Nacht die Preise der Ersatzteile verdoppelt oder verdreifacht haben. Ohne eine Begründung. Du kannst nicht 1.000 Euro für ein Stück Plastik ausgeben, das dir kaputt gehen kann. In meiner Generation war der Ersatzteilemarkt ganz einfach der Schrottplatz. Und diese ganze Dimension wird im Grunde genommen ein bisschen verzerrt. Und das haben wir das Phänomen auch von den Messen. Ich glaube, dass wir mittlerweile auch die Techno-Klassiker der Anfangszeiten, wie kann man sagen, vermissen. Weil wozu brauche ich diese ganzen Tempel und wozu brauche ich diese ganzen Kappen? Und hilft uns das? Oder was ist denn dann die Strategie, um diese, wie kann man sagen, diese Subkulturen, ist vielleicht das richtige Wort, für die Zukunft fit zu machen. Ich finde sehr charmant, dass Sie jetzt das Phänomen Corrado VR6, da kann man sich köstlich streiten, aber in der Tat, man braucht irgendwie vielleicht auch eine neue Sprache. Ich mache ein banales Beispiel. Meine Studenten, also man weiß, eines meiner Lieblingsthemen ist Fiat Panda und es hat bis vor ein paar Jahren funktioniert. Heute haben sie keine Ahnung, die sind 98 geboren. Sie kennen den Panda nicht. Also wo fangen wir an? Was erzählen wir? Was für Geschichten?
Ich glaube auch, dass es natürlich nicht mehr diese flächendeckende Autobegeisterung bei den jungen Leuten gibt, wie bei uns, der wir alle tatsächlich auf dem Schulhof Quartett gespielt haben. Ich glaube aber auch kein Wort, wenn der Kulturpessimist um die Ecke biegt und sagt, das hören wir ja alle ständig, junge Leute interessieren sich überhaupt nicht mehr für Autos. Das halte ich für eine brutale Übertreibung. Da war für mich auch das Entdecken der sozialen Medien vor ein paar Jahren eine echt bereichernde Erfahrung. Ich wollte eigentlich nur auf Instagram gucken, was meine Tochter treibt, habe ein paar Autofotos eingestellt und werde plötzlich von jungen Leuten aus Deutschland und aus der ganzen Welt geliked und sehe, was da draußen für eine unglaubliche Autokultur existiert. Es geht also weiter. Ja? Also so gesehen denke ich schon, dass da draußen eine riesige Szene unterwegs ist, die uns viel geben kann und denen wir viel geben können. Aber wir müssen sie natürlich dazu bringen, zu verstehen und zu erkennen, dass so eine Zeitschrift cool sein kann oder dass unsere Kanäle cool sein können. Ja? Also wir als Medienmacher müssen dann auch neue Kanäle aufmachen, um diese Szene zu erreichen. Und da haben wir, glaube ich, noch einiges vor uns.
Und wir müssen anfangen, Hürden abzubauen. Ich glaube, unsere Szene ist auch dadurch ausgezeichnet, dass wir als ein bisschen elitär wahrgenommen werden, die eine oder andere Klassikveranstaltung. Sie haben die Messe in Essen bezeichnet. Das baut einfach Hürden auf. Und Ihr Corrado-Beispiel ist wunderbar. Ja. Ich kann das voll nachvollziehen, weil wir müssen die jungen Leute ranlassen mit ihren Autos. Und die wunderbar, dann ist das eben ein Youngtimer und genauso geschätzt wie ein 911T aus 1970. Von dem hatten wir es vorher. Wo ist das Problem? Und das ist alles relativ, dass Ihre Studenten mit der Zeit sich nicht mehr an den Panda erinnern, halte ich für normal. Weil jeder hat sich als Kind bei einem anderen Auto die Nase an der Scheibe blatt gedrückt. Und das ist relativ. Bin ich 20, ist es ein anderes Auto, wie wenn ich 50 bin. Vollkommen normal. Lass uns die Türen aufmachen für die Youngtimers. Szene. Ich glaube, da kommt mehr als genug nach.
Kommt nicht auch, trotzdem komme ich noch ein bisschen auf den Trend zurück, wenn ich heute sehe, nicht nur Autos sind cool, alte Autos, alte Gitarren sind cool, man stellt sich die Möbel der Eltern plötzlich wieder aus den 70er Jahren rein. Es gibt Kochbücher mit, ich weiß nicht, dem Käseigel und den russischen Eiern und was auch immer aus den 70ern da kam. Ist es nicht doch so, dass man dass so die Leidenschaft oder der Traum von zurückliegenden Generationen da so ein bisschen wieder raufkommt, so ein Lebensgefühl aus den 70ern, die Musik kennen die alle, wenn man heute auf Konzerte geht oder auch auf Wochenendveranstaltungen, die 18-, 20-, 25-Jährigen, die können plötzlich jeden Text von Simon und Garfunkel wieder auswendig mitsingen. Ist es nicht doch so ein bisschen die Sehnsucht, das wollte ich eigentlich sagen, die Sehnsucht nach diesem Lebensgefühl der 70er und 80er Jahre?
Also das auf jeden Fall, das ist der Gegentrend zur Digitalisierung, die relativ kühl ist, aber ich sehe noch weitere Faktoren. Ich glaube, sie springen an auf Design. Das war mein Turnschuhbeispiel von vorher. Und alte Autos haben ein gutes Design. Und die Mobilität, wir reden ein bisschen zu wenig über Mobilität, die ist natürlich, steht im Vordergrund und die wird mehr sein als das reine Autofahren. Aber das Auto gehört dazu. Ich glaube, die individuelle Mobilität wird immer auch ein Wert an sich sein.
Wie erhalten wir denn das Feuer, anstatt nur die Asche zu bewahren? Was können wir dafür tun?
Ich komme von meiner alten Seite, als ich noch bei Volkswagen war. Ich glaube, dass im Fahrzeugdesign natürlich, das sind alle Marken, sehr viel fantastische Autos, aber es ist eine relative Strenge im Design. Es folgt sehr vielen Gesetzen, Sicherheit, Aufprallschutz, Abgas, abfedernde Hauben für Menschen, die falsch über die Straße gehen. Also das Design muss vielen Dingen folgen und ein schönes Beispiel ist das, was gerade in sozialen Medien auch kursiert. Da sehen Sie einen 911er, aktuelles Modell, neben einem 67er Urmodell und den können Sie da zweimal reinpacken. Man glaubt es kaum. Wenn Sie ihn dahinter stellen, sehen Sie ihn nicht. Der ist weg, komplett weg. Also mit anderen Worten, ich glaube, dass gerade auch bei jüngeren Menschen neben dieser Kühle, dieser technischen Kühle und den sozialen Medien und alles ist gleich in Echtzeit unterwegs, auch eine gewisse Sehnsucht da ist nach Emotionen, nach Charme und sich irgendwo hinzusetzen und da steht ein Fahrzeug und man freut sich, beim Kaffee trinken es anzuschauen. Das ist eine ganz tolle Sache und das macht leicht. Und ich glaube, dass da viel Sehnsucht im Spiel ist und dass auch das Geschäft fördern kann und auch daraus die Motivation kommt, sich dafür wieder mehr zu interessieren.
Wird es ein Geschäft bleiben? Ein richtiges Geschäft, wie es im Moment ja ist? Also ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Arbeitsplätze durch diese Entwicklung bekommen. Wir haben vorhin von Glasurit gehört, die suchen händeringend wieder Lackierer, die auch diesen Beruf des Lackierers wieder ausüben können, um diese ganzen Sonderlacke auch wieder anfertigen und aufbringen zu können. Also das ist ja ein richtiger Industriezweig draus geworden. Wird der bleiben, auch wenn wir sagen, es ist vielleicht zu Beginn ein bisschen weg wieder vom Spekulationsobjekt?
Also ich meine, wir sind mittlerweile eine Branche, die, glaube ich, 16 Milliarden Umsatz macht. Ja, also das ist nicht mehr klein und keine Liebhabernische. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir die Rahmenbedingungen noch haben, um mit den Autos zu fahren. Wir sitzen hier in Frankfurt, eine Stadt, die demnächst Euro 1 und 2 Benziner aus dem Alltagsverkehr ausschließen möchte. Und ich glaube, das wird nur eine Blaupause sein für andere Städte hier im Rhein-Main-Neckar-Raum. Also ich glaube, was wir wirklich brauchen, um das Feuer am Brennen zu halten und nicht nur Asche zu verwahren, um dieses schöne Wort nochmal zu benutzen, ist einfach auch eine Form von Lobby- und Interessensvertretung, die uns ermöglicht, das zu erhalten und am Leben zu erhalten, was wir uns die vergangenen 20, 30 Jahre aufgebaut haben. Und ich befürchte, dass diese ganze große, schöne Szene in der Politik und in der Gesellschaft darunter leidet, zu wenig wahrgenommen zu werden und dass wir hier eine der großen Aufgaben der Zukunft haben.
Also ich hoffe, dass wir hier nicht über die politische Idiotie in Bezug auf das Thema Automobil diskutieren, weil das wird krankhaft. Ich meine, wir sehen im Jahrhundert der Digitalisierung, wir steuern alles, wir haben alle Daten, aber ausgerechnet bei Automobil sind wir nicht in der Lage, irgendwie zu erfassen, wer was emittiert. Ich meine, es ist klar, dass ein 911er, der nur am Sonntag bewegt wird und in der Garage steht, weniger emittiert als der Polo, der jeden Tag zu Dienste von Latte Macchiato-Müttern und ihren Kindern ist. Aber das wollen wir, das können wir, das wollen wir aber nicht ermessen, weil das würde politisch ein sehr großes Problem sein. Jetzt springe ich von der Politik in die Gesellschaft. Ich finde, es ist im Moment überall eine neue Marktdimension, die wir angehen. Also das Thema Sharing, ob es jetzt, ich bin nicht unbedingt ein Freund von der Vision, zukünftig fahren wir alle Plastikbüchsen, die von Automobilindustrie oder anderen Akteuren gesteuert werden. Ich glaube fest an die Individualität, vor allem an private individuelle Mobilität. Das war die Selbstbestimmung, das, was uns getrieben hat, hier hinzukommen, wo wir jetzt sind. Und das müssen wir bleiben. Das Automobil sehe ich allerdings als Kommunikationsmittel. Also das Automobil war das erste Handy. Es hat uns von A nach B gebracht, das heißt mit Leuten in Verbindung gebracht. Da schrieb Henry Ford damals, das war seine Motivation, den Ford in der Macht zu bringen. Und jetzt haben wir Phänomene wie Crowdfunding. Wir haben Phänomene wie Tokenization. Also die Leute fangen an zu entscheiden, Moment, ich würde mir gerne den alten Wagen kaufen oder das alte Boot oder irgendwie ein Chalet in der Schweiz, aber ich brauche das nicht wirklich. Und außerdem, es ist völlig asozial, etwas zu besitzen in dem Sinne, sondern man teilt. Also es gibt jetzt gerade in der Schweiz ein neues Projekt. Du kannst dich mit Unbekannten, aber eigentlich in einem Sharing-System Oldtimer kaufen. Und das ganze System wird für dich organisiert. Also du musst einfach nichts tun, als das Auto zu genießen. Vielleicht ist das prozentuell der Preis, den man dafür zahlt, höher. Aber wenn ich nur einen Teil davon habe für die 3 Tage im Jahr oder die 30 Tage im Jahr, wo ich das Auto tatsächlich nutze, dann völlig angebracht. Also ich bin der Meinung, dass wir vielleicht hier die Marktregeln komplett brechen werden, um auch natürlich, ich meine, Milliarden Chinesen, wenn sie überhaupt dann Zugang zu diesen Autos haben, aber das kennen wir übrigens auch, Chinesen fliegen nach Italien, steigen auf einen Bus, fahren zum Outlet Center von Prada und kaufen in Mengen Dinge, die sie zurückbringen. Die reichen Chinesen fahren heute mit demselben Prinzip nach Europa, nach Deutschland am liebsten, mieten sich ein Lamborghini oder ein Ferrari oder einen Porsche und rasen auf der Autobahn. Und künftig fliegen vielleicht diese jungen Chinesen mit den A380 nach Deutschland, um dann ihre Käfer oder ihre Corrado VR6 zu fahren und haben jede Menge Freude daran. Also ich glaube, das ist ein zentrales Thema und ich erwarte eigentlich, wenn wir nicht idiotisch sind, wie die gegenwärtige Politik, die vielleicht das verbietet, Airbnb-mäßig, wenn wir das nicht verbieten, haben wir vielleicht eine wunderschöne neue Dimension Revolution der Mobilität und des Mobilitätsmarktes. Und in diesem Sinne Reifen, Zahnriemen, Zündkerzen, Polierpaste und alles, was dazu brauchst, das wird enorm wachsen.
Wie sieht die Versicherungswirtschaft diesen Markt, wenn man sich gemeinsam zusammenschließt? Ich meine, für Sie ist ja auch ein Riesenmarkt entstanden, für Sie und Ihre Kollegen. Und wenn wir über Politik reden, reden wir auch so ein bisschen über Lobbyismus und auch Druck aus der Industrie auf die Politik. Gibt es da innerhalb der Versicherungswirtschaft Arbeitskreise zu diesen Themen? Tauscht man sich da aus? Kocht da jeder sein eigenes Süppchen? Wie ist es strukturiert?
Also wir haben einen Verband, das ist der GDV, so heißt der Verband. Der kümmert sich tatsächlich viel um Lobbyarbeit in der Lebensversicherung überall, nicht um Oldtimer. Das liegt daran, dass nicht jeder Versicherer die Oldtimer versichert bisher. Wir gehören zu denen, die es am frühesten gemacht haben. Ich sage immer, wir haben selber schon das Hakensein, wir machen seit 86. Ja. Aber das ist tatsächlich auch bei uns eine Nische, die wir wirklich gerne machen und mit viel Herzblut machen. Aber Lobbyarbeit kann ich noch nicht erkennen an der Ecke, aus Sicht der Versicherungswirtschaft.
Was müsste aus eurer Sicht die Industrie, wir haben gerade gehört, seit die Industrie eingestiegen ist in dieses Geschäft, wird es schlechter eigentlich, weil die Ersatzteilpreise sich verdoppelt oder verdreifacht haben. Was müsste die Industrie dazu beitragen, dass wir das Feuer erhalten, dass wir auch diese Lust am Automobil, die uns ja tagtäglich, wie wir gerade gehört haben, ja auch in der schreibenden Presse oft verdorben wird, wie wir diese Lust am Automobil wiederfinden?
Also vielleicht erstmal Feuer am Automobil, eine Sache noch, was du gesagt hast, 70er, 80er Jahre, warum ist das so? Eben weil Individualismus da ist, weil wenn dich einer fragt, 70er hast du Klamotten im Kopf, 80er hast du Klamotten im Kopf, hast Auto im Kopf, wenn dich einer fragt, 2018, gibt's einfach alles. Es gibt nichts, was 2018 typisch ist oder 2017, aber es gibt was 60er Jahre, ne? PSA, können alle, wissen alle und dazu gibt's die entsprechenden Autos und die kennt man heute auch noch. Wir alle haben das Problem bei den neuen Autos, dass wir hinten aufs Logo gucken müssen, um überhaupt die Marke zu erkennen, geschweige denn, ob es eine A, B, C, 1er, 2er, 3er, was auch immer, ohne irgendeine Marke zu nehmen. Diese Schwierigkeit, dieser Individualismus prägt dann entsprechend auch die Lust drauf, so etwas zu fahren, sowas zu besitzen mit den Klamotten, was dazu gehört. Das nur nochmal so, warum ich glaube, da ist der Bock da, da ist die Lust drauf, auf den Corrado zu fahren und alles, was noch ein Gesicht hat, was ich auch erkenne. Was kann die Industrie machen? Ja, es ist genau so. Wie er gesagt hat, ist es natürlich bitter, wenn er auf einmal für ein Z1, für eine Rückleuchte 400 Euro zahlen muss. Das ist nicht nur bitter, das ist ganz schlecht, um es vorsichtig auszudrücken. Die Industrie auf der einen Seite hilft uns natürlich, Dinge auch voranzubringen, ganz klar, die man braucht, weil auch was man voranbringen muss, kostet in der Regel Geld. Aber dieses Thema Geld hat eben das, was Christian gesagt hat, in den letzten Jahren viel zu viel den Hype genommen. Das Thema Hobby stand hinten und jeder hat nur noch über Dividenden und Invest gesprochen und nur noch über Million-Dollar-Sales. Was Quatsch ist, denn der Oldtimer-Markt lebt von den Leuten, die die Autos fahren. Und das ist so, wie Christian gesagt hat, 17.000 Euro ist der Durchschnittswert eines Oldtimers. Ja, und die Käfer sind immer noch die meisten Fahrzeuge mit H-Kennzeichen, die in Deutschland zugelassen sind. Und die kosten eben keine 100.000 Euro. Das ist aber das, was ausmacht und man muss eben immer nicht oder man sollte nicht in den Invest denken und das ist eigentlich mein Appell an die Industrie, nicht in den Invest unbedingt denken, sondern dass wir hier eine Oldtimer-Fangemeinde haben, die unheimlich stark ist und gut drauf ist, ohne den Neidfaktor, der in Deutschland sehr viel dazu beigetragen hat, der ist überall nicht da. Der muss wieder angepusht werden, die Leute reden wieder miteinander und erstmal ist das ein Hobby und ein Hobby kostet Geld. Jeder, der ein Pferd hat, sagt auch nicht, was bringt mir das Pferd denn beim Verkauf in 5 Jahren? Das sagt ja auch keiner. Jeder Oldtimer ist besser als jede Aktie, denn mit einer Aktie kann ich nicht um den Marktplatz fahren und kann erst recht nicht so gute Leute kennenlernen, wie hier auf der Messe und überall sitzen. Kommunikation ist wichtig und Bezahlbarkeit wird wichtig. Und da mein Appell an die Industrie, die Sachen auch bezahlbar machen und nicht einfach, weil sie es können, dann noch einen Schutz drauflegen oder so. Das macht uns alle das schwierig. Wir haben Möglichkeiten mit 3D-Druck, mit Nachfertigung und so weiter. Die Industrie muss das auch mit freigeben, sonst können wir nichts machen. Und wir haben angefangen, die Techno-Klassiker, wenn ich das noch kurz sagen darf, genau, das war nämlich ein Treffen von Clubs, um Teile zu tauschen. Wer hat welches Teil? Veterama, ne? Wisst ihr alle, ne? Wer hat was und wer kann mir helfen? Heute sind die Teile nur noch bedingt in den hinteren Hallen zu finden und das ist bitter und das gilt es zu ändern, aber da sind wir alle gefordert, die Jungs abzuholen, damit wir da entsprechend Unterstützung kriegen.
Sie hörten einen Mitschnitt von der Automechaniker Academy 2018 zum Thema Old- und Youngtimer-Markt, heute und morgen. Das war Teil 2.
Diesen Beitrag gibt es natürlich auch zum Downloaden und Nachhören unter www.radio-oldtimer.de, dann in dem Bereich Service verpasste Sendungen.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.